Dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Geheimnisse körperlicher Intimität. Und zugeschaltet ist Walter Nitsche. Er ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Und ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser Sendung.
Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, liebe Frau Engert.
Was beschäftigt Menschen denn eigentlich seit jeher? Ein, wenn nicht das Top-Thema, ist wohl die Liebe. Sonst wären nicht Zeitschriften, Filme, Bücher und natürlich auch Chats voll von diesem Themen oder von diesem Thema nach der vermeintlich geglückter oder vor allem auch gescheiterter Beziehungen. Und natürlich auch von der ewigen Suche nach erfüllter Liebe im höchsten Ausdruck körperlicher Intimität. Aber was wird uns denn zum Thema Liebe in romantischen oder auch in Actionfilmen so geboten als Sehnsuchtshappen? Meistens, wie sich ein Traumpaar findet. Dann hört der Film auf. Dass nach dem Happy End die Wirklichkeit mit ihren alltäglichen Bewährungsproben anfängt, wird besser ausgeblendet. Denn da hört die Romantik auf. Was man in Hollywood davor spielt, das ist nur gespielt, resümiert Walter Nitsche. Und James Bond ist der schlechteste Liebhaber, den es gibt. Denn er praktiziere nur Ego-Sex und das lässt die Seele kalt, so Nitsche. Woran erkennt man nun aber eine erfüllte Liebessexualität? Sie ist Ausdruck tiefer seelischer Intimität und will gelernt sein. Hören Sie dazu gleich Walter Nitsche in einem Mitschnitt aus dem Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge. Aber vorab, bevor wir reinhören und Sie mithören können, darf ich Ihnen unseren Gesprächspartner, unseren Gesprächsgast kurz vorstellen. Walter Nitsche, Sie sind Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater und Sie haben einen Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge entwickelt. Und im Mittelpunkt dieses Kurses steht die Frage, wie ich mich in meiner Persönlichkeit ganz entfalten kann und zu dem werden kann, wie Gott mich geplant hat. Und da gibt es 7 Basisseminare, in denen geht es ganz grob gesagt um wahre Persönlichkeitsreifung, um erfolgreiche Beziehungen, um erfüllte Intimität, um Emotionalität und um Angenommensein und tiefgehende Freundschaft. Und diesen Basiskurs, den kann man als Kompaktwoche absolvieren oder aber auch als Fernkurs mit DVDs. Ja, und hier bei uns in der Lebenshilfe hören Sie immer wieder Ausschnitte aus dem Basiskurs. Außerdem sind Sie, Herr Nitsche, schon 40 Jahre verheiratet und haben 4 erwachsene Kinder. Gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie vor 32 Jahren den christlichen Partnerschaftsdienst, kurz CPD, gegründet, den Ihre Frau Iris mit einem engagierten Team heute leitet. Und da haben sich auch schon 3.000 oder rund 3.500 gläubige Menschen so ihren Partner gefunden. Außerdem haben Sie, Herr Nitsche, etliche Fachbücher geschrieben und die wurden auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Und ein aktueller Titel lautet, meine Seele ist wie ein Ozean, warum versteht mich denn keiner? Und erschienen ist das Buch im Verlag der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Ja, wie immer in der Lebenshilfe haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit, nach dem Mitschnitt, den wir jetzt gleich hören mit Walter Nitsche, sich mit Ihren Fragen, sich mit Ihren Anmerkungen, mit dem, was Ihnen auf dem Herzen liegt zu diesem Thema, direkt hier in der Sendung zu Wort zu melden. Und die Hörernummer gebe ich dann an Ort und Stelle, wenn es soweit ist, durch. Jetzt erstmal Vorhang auf und sozusagen Mikrofon auf. Und jetzt hören wir rein in den Mitschnitt von Walter Nitsche vom Basiskurs, ein Thema über die Geheimnisse körperlicher Intimität.
Geheimnisse erfüllende Sexualität. Ihr Lieben, ich habe nicht vor, einen Biologieunterricht zu veranstalten, denn das setze ich voraus. Das haben wir in der Schule gelernt, dass einmal im Jahr dem Hirsch die Lust kommt, eine Hirschkuh zu bespringen. Und das ist triebgesteuert, instinktgesteuert, hormonell gesteuert. Einer der größten Fehler, wenn Freud verbreitet hat, war, dass er jetzt gesagt hat, dieser Sexualtrieb, den wir vom Tierreich auch beobachten können, der soll beim Mensch einfach veredelt werden, vermenschlicht werden. Warum? Weil das Tier eigentlich nicht weiß, welche Folgen daraus entstehen. Das Tier empfindet nur eine Lust, einen Trieb, und diesen Trieb will das Tier befriedigen. Der Hirsch denkt dabei also nicht an die kleinen Hirschkälbchen, die da entstehen werden. Ich weiß, manche Menschen auch nicht, aber das ist nicht das Wesentliche. Warum ist das ein eklatanter Fehler? Was ich jetzt kurz erklären will, ihr Lieben, das ist bewusst Schwarz-Weiß-Malerei, nur damit wir es besser verstehen. Die Grenzen sind fließend. Und wir wollen diese Sexualität im Tierreich, die anlagemäßig bei Menschen auch zu finden ist, aber nennen den Egosex. Es gibt noch eine andere Art von Sexualität. Und was zeichnet diesen Egosex aus? Ihr seht hier in der Skizze, die Zielorientierung ist, ich habe ein Bedürfnis, das soll gestillt werden. Ich habe einen Trieb, der sucht nach Befriedigung. Ich habe ein Verlangen. Und da, dieser Hunger soll eben gestillt und befriedigt werden. Der Egosex geht vom eigenen Verlangen, vom eigenen Trieb, vom eigenen Bedürfnis aus. Tatsächlich so wie beim Tierreich. Und viele denken, das sei das Normale, weil man empfindet ja das Verlangen, man empfindet ja einen Trieb. Und doch, ihr Lieben, diese Gesinnung geht von der rein biologischen Sicht des Sexualtriebs aus. Und es ist klar, dass dann Schüler von Freud zu der Überzeugung kommen, und deshalb, wenn du den Sexualtrieb nicht auslebst, wirst du blöd. Ein weiterer Denkfehler ist, okay, dieser Egosex wird dann du bezogen, sobald ich einen Partner habe. Das stimmt nicht. Denn auch beim Partner ist ja die erste Zielorientierung, ich habe einen Trieb, der muss befriedigt werden. Ich habe ein Verlangen, das muss gestillt werden. Jetzt wird indirekt der Partner vor allen Dingen Mittel zum Zweck. Ihr seht das auch hier in der Skizze. Die Zielorientierung ist auf sich selbst gerichtet. Vom Mann wie auch von der Frau aus. Und den größten Fehler, den wir finden können, der ganz große seelsorgliche Auswirkungen hat, ist, dass jetzt manche behaupten, okay, wenn aber jetzt Sex in der Ehe praktiziert wird, und dann ist es okay. Gott hat Sex für die Ehe geschaffen. Ein ganz großer Irrtum. Denn die Grundlage der Ehe alleine ändert nichts am Egosex. Überhaupt nichts. Gar nichts. Ich darf eine Geschichte verwenden aus der Eheberatung in der Schweiz. Nennen wir die zwei Peter und Renate. Sie waren jung verheiratet und kamen dann in die Eheberatung, weil bei der Geschlechtsgemeinschaft die Renate starke Schmerzen hatte. Das war am Anfang nicht so, auch schon nach einem halben Jahr war das Problem da. Was war der Hintergrund der Geschichte? Wie man so sagt, Peter kam richtig aus der Welt, hatte viel sexuelle Erfahrung, war schon mit drei verschiedenen Frauen zusammengelebt, also nicht gleichzeitig hintereinander im Konkubinat, und dachte dann, aha, viel Erfahrung. Und der ging dann in die Jugendgruppe, und die Renate war. Renate ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, recht behütet, aber ich schicke es voraus mit einem sehr gesunden Empfinden für Sexualität. Und die beiden Die lernten sich dann kennen. Peter kam zum Glauben an Jesus Christus und bekannte auch in der Jugendgruppe, was ich bisher getan habe, war Sünde, war Hurerei. Ich liebe die Renate, wir haben uns befreundet. Sexuell wollen wir warten bis zur Ehe, das haben sie auch durchgezogen. Dann haben sie geheiratet. Und dann ging die Geschichte weiter, dass die Renate eines Tages, ziemlich bald nach der Hochzeit, sagte: Du, Peter, irgendwo fühle ich mich von dir benutzt. Das wollte Peter nicht. Er hatte seine Renate lieb. Und dann sagte die Renate, nahm ein Bild, das kann man sich sehr gut vorstellen. Sie sagte: Dann ging mir die Jalousie runter, also der Rollladen runter, seelisch. Und sie verkrampfte sich, konnte sich seelisch nicht mehr öffnen. Und das hatte psychosomatische Auswirkungen. Und sie bekam dann Schmerzen. Beim Gespräch mit beiden, freue mich über das Beispiel nämlich sehr, weil der Peter ein sehr, sehr aufgeschlossener Mensch war, hungrig nach Wahrhaftigkeit. Dann hat der Peter tatsächlich Folgendes erzählt. Und dann dachte er: Weißt du, das war mir klar, was ich sexuell getrieben habe bisher, war Sünde, war verwerflich. Und jetzt warte ich einfach bis zur Ehe. Und wenn wir verheiratet sind, dann auf in die Betten, dann kann es losgehen. Versteht ihr? Was ist passiert? Er hat die Gesinnung des Ego-Sex einfach mit in die Ehe hineingenommen. Ein folgenschwerer Irrtum, wenn man meint, die Ehe selbst wird Ego-Sex verändern. Ego-Sex bleibt Ego-Sex. Wir werden es ja gleich von den Folgen haben. Da werden wir sehen, dass die Folgen auch dieselben sind. Unser genialer Schöpfer hat dem Menschen was anderes zugedacht. Die biologischen Werkzeuge sind zwar dieselben, aber ich möchte da sprechen von Liebessexualität. Liebessexualität. Liebessexualität hat eine ganz andere Zielorientierung. Auch hier könnte man wieder einen Unterschied machen zwischen Zweckbewusstsein und Zielbewusstsein. Sex ist schön, das wäre Zweckbewusstsein. Zielbewusstsein: Ich möchte die von Gott geschenkte Sexualität dazu einsetzen, dazu gebrauchen, dem anderen zu sagen: Du bist geliebt, du bist geachtet. Und zwar auf der Grundlage von Liebe. Nämlich so, wie wir sie bisher definiert haben. Da entscheidet sich jemand, sein Leben lang das Beste für den anderen zu suchen, ihn zu erforschen, um die wahren Bedürfnisse zu treffen, um ihm zu helfen, zu dem zu werden, wie Gott ihn geplant hat. Und auf dieser Grundlage von Liebe, Freundschaft und ehrlichem Treuebündnis, dann nehme ich jetzt das Geschenk der Sexualität und sage dem anderen: Du bist wertvoll. Dich will ich beschenken. Dein Bestes suchen. Ich möchte deine Person erkennen, deine wahren Bedürfnisse stillen suchen. Du bist gemeint. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Zielorientierung. Das ist eine ganz andere Qualität und auch eine ganz andere Basis, als ich habe einen Trieb und ich möchte, dass der befriedigt wird. Hurra, ich habe eine Frau, jetzt kann ich meinen Trieb mit ihr befriedigen. Und sie soll auch ihren Trieb mit mir befriedigen. Also auf dieser Grundlage, wir möchten einander unterstützen und lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Und ich nehme das Geschenk der Sexualität wie einen Blumenstrauß, dem ich den anderen schenke und sage: Du bist wertvoll geachtet in meinen Augen, wie es in Hohelied steht. Und deshalb sprechen wir von dem einen, von Ego-Sex, und von dem anderen von Liebessexualität. Denn Liebessexualität ist von einem Zielbewusstsein geprägt. Den anderen durch Sexualität Wert erachten, schätzen, Wertschätzung und Respekt rüberzubringen. Und Liebessexualität ist Ausdruck tiefer seelischer Intimität. Wir haben schon über seelische Intimität gesprochen. Wir werden das sowieso noch intensivieren beim Thema des Angenommenseins. Seelische Intimität entsteht, wenn zwei Seelen sich öffnen können ohne Angst, ohne Scheu, ohne Furcht, verletzt zu werden, abgelehnt zu werden. Oder auch nur ein Nasenrümpfen wegen der eigenen Schattenseiten zu erleben. Totales Angenommensein, vollständiges Geliebtsein eröffnet der Seele die Möglichkeit, sich zu öffnen. Intimität heißt der Vertrautsein, haben wir schon geklärt. Ja? Vertrautsein. Und es gibt seelische Intimität. Ich bin ganz vertraut, ich kann ganz offen sein, ohne Angst. Seelische Intimität Gott gegenüber, seelische Intimität Menschen gegenüber. Und so wunderbare seelische Intimität, die das ganze Sein der inneren Persönlichkeit betrifft und erfasst und so wohltuend ist, wenn man das leben darf, die drückt sich jetzt in der Ehe durch körperliche Intimität aus. Und dann haben wir eine ganzheitliche Liebessexualität. Also du brauchst diesen Unterbau dazu. Seelische Intimität geprägt von Liebe, Wertschätzung, Angenommensein. Und das drückt sich jetzt aus durch körperliche Intimität. Fehlt die seelische Intimität, kommt es nie zu Liebessexualität, sondern kann es nur zu Ekosex kommen. Ob außerhalb der Ehe oder innerhalb der Ehe spielt gar keine Rolle. Und versteht ihr, dass das eigentlich ein raffinierter Schachzug des Diabolus, des Durcheinanderbringers ist, wenn er einfach sagt, ja, Hauptsache bist verheiratet, dann ist Liebessexualität da. Stimmt nicht. Es braucht mehr als nur Ehe. Das eheliche Treueversprechen ist unwichtig. Keine Frage. Aber deshalb sage ich immer provokativ, nein, Sex gehört nicht in die Ehe, gehört ins Tierreich. Zu Menschen in die Ehe gehört Liebessexualität. Liebessexualität will deshalb auch gelernt sein. Genau so. Und wiederum werden wir angelogen in Hunderten und Tausenden von Kinofilmen, wo Sex praktiziert wird und das ist so erfüllend. Ihr Lieben, seid mal realistisch. Was man in Hollywood da vorspielt, das ist nur gespielt. James Bond ist der schlechteste Liebhaber, den es gibt. Warum? Weil er die vielen Erfahrungen von Frauen, die er hat, versucht auf andere zu oktroyieren, ohne zu erforschen, ist nur oberflächlich. Ist nur Ego-Sex. Das lässt die Seele kalt. Völlig kalt. Auch wenn der Körper vielleicht eine Lust empfinden kann. Und er spielt das da und Millionen meinen, aha, das ist erfüllende Sexualität. Freunde, der schaut vielleicht heimlich auf die Uhr und denkt, Mist, jetzt habe ich die Sportschau verpasst. Ja. Ist oberflächlich. Wir werden noch zu den Folgen kommen. Liebessexualität muss gelernt sein, denn Liebessexualität schafft zum Beispiel eine wertschätzende Atmosphäre. Ich möchte es im Bild sagen. Eine Frau kann Liebessexualität nur mit Danksagung genießen, wenn sie sich eben seelisch öffnen und fallen lassen kann, weil sie sich wertgeschätzt und angenommen fühlt. Dann kann sie Liebessexualität mit Danksagung genießen. So hat Gott sich das gedacht. Denkt bitte wieder an 1. Timotheus 4, Vers 4. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wenn es mit Danksagung genossen wird. Super hast du es erdacht, Gott. Sexualität hat nicht der Teufel erfunden. Aber der Ego-Sex ist die pervertierte Form der Liebessexualität. Und wenn man das nicht auseinanderhält, dann kommen manche Christen sogar auf die Idee und denken, oh, mit Sexualität, da hat Gott sich einen Fehler gemacht. Von mir aus hätte er sich das ersparen können. Denn ich ertrage das nur. Aber was man erträgt, ist die pervertierte, die verzerrte Form von Liebessexualität, nämlich den Ego-Sex. Dann können manche nur noch über sich ergehen lassen. Und nicht mit Danksagung genießen. Und die Liebessexualität schafft eine wertschätzende Atmosphäre und das muss man lernen. Natürlich hängt das wieder mit der Basis zusammen, aber auch ganz praktisch. Ich habe euch schon gesagt, dass ich so ein Fan bin von der Bibel und unserem genialen Gott, weil er so praktisch ist. Und er sagt uns, er gibt uns zum Beispiel Hinweise in seinem Wort, wie jetzt ein liebender Mann eine wertschätzende Atmosphäre schafft. Wollt ihr es mal hören? Ich lese euch mal vor, Hohelied, Kapitel 7, Abvers 2. Da sagt Salomo zu seiner Sulamit: Wie schön sind deine Schritte in den Schuhen, du Edelfräulein. Die Wölbungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide von Künstlerhand gemacht. Dein Schoß ist ein rundes Becken, welchem der gemischte Wein nicht fehlen darf. Dein Leib ein Weizenhaufen mit Lilien eingefasst. Deine beiden Brüste sind zwei Rehkälbchen, Gazellenzwillinge. Dein Hals wie der elfenbeinerne Turm. Deine Augen wie die Teiche zu Hesbon am Tore Batrabim. Deine Nase wie der Libanon-Turm, der gen Damaskus schaut. Joachim, hast du schon mal solche Worte zu deiner Frau gesagt? Und er grinst schon richtigerweise, denn das könnte auch Atmosphäre zerstören, denn wenn ich das meiner Frau sagen würde, wir würden einen Lachkrampf kriegen, ja? Ihr Lieben, aber wir müssen das Prinzip sehen. Das waren die Worte des Salomos zur damaligen Zeit. Es waren ernst gemeinte Komplimente und die sind bei der Schulamit sehr gut angekommen. Die hat das verstanden. Sie hat die Worte mit Danksagung genießen können. Jetzt würde man einfach sagen, es sind ernst gemeinte Komplimente. Und wisst ihr, was ich bei praktischen Eheseminaren oft höre? Ja, was soll ich da sagen? Richtig. James Bond schweigt und verhält sich wie ein Hirsch in der Brunftzeit. Das ist keine Liebessexualität, Freunde. Ja? Stumm wie im Aquarium, das ist keine biblische Sexualität. Also muss man das lernen. Ich muss die Sprache meiner Geliebten kennen, die ankommt. Merken wir, dass Liebessexualität gelernt sein muss? Und wieder hängt es mit diesem Erforschen zusammen. Vielleicht hat deine Frau sanftes Licht gern, da kannst du nicht deine Disco-Strahle im Schlafzimmer anbringen. Oder sanfte Musik. Kannst du auch nicht eine Harlan-Marsch auflegen. Vielleicht eine James Last CD kaufen. Das sind praktische Ausdrücke vom Erforschen, vom Lieben. Lasst uns da nicht einfach theoretische Gedanken austauschen. Liebessexualität ist was ganz Praktisches, das Gott möchte. Und er möchte auch, dass wir das lernen, ihr Lieben. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dass ein liebender Mann dann eine Atmosphäre schafft, die ist wie ein Mantel. Also ich lege einen Mantel von Atmosphäre um die Frau, Mantel von Geborgenheit, Wertschätzung, Respekt, angenommen sein. Und in dem Mantel fühlt sie sich wohl und da kann sie sich öffnen. Das ist übrigens ein anderes Bild im Hohelied, dass sich dann die Sexualität der Frau öffnet wie ein wundervoller Garten. Das sind wunderbare Bilder, die Gott da gebraucht. Warum? Es ist etwas, was er selbst geschaffen hat. Und vom biblischen Sprachgefühl her, bitte versucht das mal auch nachzuempfinden, unserem Schöpfer ist das so wichtig, dass er für Geschlechtsverkehr drei verschiedene Begriffe im Hebräischen hat. Und Adam erkannte seine Frau Eva und dann ist sie schwanger geworden. Das haben wir schon gesagt. Dieses Erkennen heißt auf Griechisch Yada. Und Yada ist was Ganzheitliches. Merkt ihr, da steht nicht, und Adam schlief bei Eva oder Adam schwängerte Eva. Er erkannte sie. Das ist Liebessexualität. Ganzheitlich. Ich liebe diese Person. Ich habe seelische Intimität. Und das drücken wir jetzt noch körperlich aus durch Liebessexualität. Er erkannte sie. Und Eva fühlte sich erkannt, erfasst als ganze Person, nicht nur der Körper. Schon umgekehrt genauso. auch bei einer Frau. Der Mann möchte auch ganzheitlich geliebt und angenommen und wertgeschätzt sein, nicht nur im Körper. Der zweite Begriff heißt Shakabim, liegen bei. Sehen wir immer dort, wo es um Geschlechtsverkehr geht. Und er lag bei ihr, und sie schwanger wurde. Und wir merken auch hier vom Sprachgefühl, er lag bei ihr, irgendwas, da fehlt was. Ego-Sex, da fehlt was. Freunde, beim Ego-Sex fehlt was. Und schließlich schwächen oder erniedrigen ist die Übersetzung des Wortes Anna oder Anach. Immer wenn es irgendwo mit sexueller Gewalt was zu tun hat, dann wird dieses Wort gebraucht. Anna oder Anach. Der Begriff Yada finden wir, wer sich's aufschreiben möchte, in 1. Mose 4,1 oder 1. Samuel 1,19. Das Liegen bei Shakabim, also Geschlechtsverkehr ohne das harmonische Fundament der Treue, Geborgenheit und Eheverbindlichkeit, also im Sinne von Beischlaf, finden wir in 1. Mose 26,10, in 1. Mose 39,7 oder 5. Mose 22,23 und 25. Und der Begriff Anach, der wörtlich heißt, niedrig machen, hinunterdrücken. Da bezeichnet die Bibel den erzwungenen Geschlechtsverkehr, die Vergewaltigung, den sexuellen Missbrauch, 1. Mose 34,2, 5. Mose 22,24 und 29. Auch Richter 19,24 oder 2. Samuel 13, Vers 12. Ihr Lieben, es ist eine ganz wichtige Tatsache, dass unser Schöpfer hier sehr großen Wert drauf legt, dass wir diese Unterscheidung machen. Wir haben hier einen Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge. Und unter Sexualität, vor allem unter Sex, unter Ego-Sex, leiden sehr, sehr viele Menschen. Wir kommen noch zur Therapie. Aber es ist klar, dass gerade wenn Gott was besonders Geniales sich erdacht hat, dass da der Diabolus, der Durcheinanderbringer, natürlich dasteht und will natürlich wieder pervertieren und verzerren. Wir haben uns schon bei den Ursachen der Schmerzen kurz erwähnt, dass es eigentlich eine Verletzung der Seele ist, sowohl bei Mann wie bei Frau, wenn Ego-Sex praktiziert wird ohne seelische Beteiligung. Das ist eine Verletzung der Seele, das ist ein Stachel. Ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, ist eine seelische Verletzung. Ich wurde eingeladen im Ruhrgebiet, möchte jetzt die Stadt nicht sagen, einen Vortrag über Freundschaft, Sexualität zu halten bei 14-Jährigen. Gab es einen gläubigen Religionslehrer, da wurden die ganze Jahrgangsstufe eingeladen. Ich glaube, das waren 4 verschiedene Klassen. In der Aula, Entschuldigung, ich war so dumm und meinte, ich könnte einen Vortrag über Sexualität halten. Denn kaum hatte ich nur das Wort Sexualität in den Mund genommen, ein Geschubse, ein Gejohle, lauter kleine James Bond vor mir und Mädchen, die sich brüsteten. Es gab kein Durchkommen. Und dann kam der Religionslehrer auf eine gute Idee und er sagte, alle Jungen in den Chemiesaal, weil der war auch so groß, so aulamäßig, und nur Mädchen bleiben da. Und die am lautesten geschrien hat, in der ersten Reihe, die fragte ich dann, du sag mal, dein erstes Mal, war das wirklich so schön? Dann fing die an zu schimpfen. Nein, das war zum Kotzen. Und die Jungen, die wollen immer nur, und dann ist losgegangen. Plötzlich fangen die alle an, über Jungen zu schimpfen, als die draußen waren. Ja, das war eine Offenbarung für mich. Aber bitte, das ist kein Witz, 14-jährige Mädchen. Ja, die haben nicht nur irgendwas gesagt. Sie hatten ihre Erfahrungen und hier offenbarten sie ihre Seele. Es war nichts Beglückendes, weil da hat meistens die seelische Intimität gefehlt. Man ging mit dem Freund ins Bett, um ihn zu halten, um anzukommen. Man macht das heute so. In der zweiten Stunde war er bei den Jungen. Und da war es etwas schwieriger. Die haben sich nicht so geoutet. Und dann war das Thema mehr Masturbationssucht. Also nicht den Weg der Entdeckung des eigenen Körpers, sondern Sucht, Charakter, Druck, Gefängnis, Ketten. Das hat die bewegt. Auch 14-jährige Jungen mit Schundliteratur. Das waren die Themen. Und ich bin überzeugt, ihr Lieben, dass auch nicht christliche Jugendliche ein ganz tiefes, gesundes Empfinden haben, wenn es nicht kaputt gemacht wird. Was eigentlich die Sehnsucht des Herzens ist. Und die Sehnsucht des Herzens ist eine Sehnsucht nach ganzheitlicher Liebessexualität und nicht nach Egosex. Damit uns die beiden Dinge viel klarer werden, ihr Lieben, werden wir uns die Folgen betrachten von beiden, Egosex und Liebessexualität. Erstens mal, Liebessexualität nimmt an Qualität zu. Auch wenn Quantität abnehmen möge. Liebessexualität nimmt im Lauf der Zeit immer mehr an Qualität zu. Man kann sich immer mehr aufeinander einstellen. Man kennt immer mehr die wahren Bedürfnisse, die Liebessprache des anderen. Es ist gelassen und erfüllt, man kann es mit Danksagung genießen. Also eine Zunahme an Qualität, das ist die normale und gesunde Folge von Liebessexualität. So hat sich Gott es gedacht. Ideal, nicht wahr? Die Folge von Egosex. Egosex nutzt sich ab. Egosex nutzt sich ab. Darf ich dich als Beispiel nehmen, Daniel? Für ein Bild, ja, das wir vergleichen wollen mit Egosex. Stellt euch vor, Autofahren mit einem schönen Auto, das wäre ganzheitliche Sexualität, da gehört ein Unterbau dazu und eine Karosserie. Unterbau mit Motor und allem Getriebe. Und das wäre diese Grundlage der Liebe und Wertschätzung. Und Karosserie, das sind die biologischen Werkzeuge. Gehört beides zusammen. Und jetzt würde unser lieber Daniel nur eine Karosserie durch die Straßen schieben, von einem herrlichen Ferrari, knallrot. Die Straßen werden umsäumt. Oh, super, ein schöner Ferrari. Was bekommt der Daniel bald für Schwierigkeiten, wenn er eine Karosserie schiebt, ohne Unterbau, ohne Räder? Ja, ihm geht die Puste aus. Er wird nicht weit nach Langensteinbach reinkommen. Schon hätte er Mühe. Was hat er für Möglichkeiten? Entweder er sagt, also diese blöde Karosserieschieberei, die bringt mir gar nichts mehr. Und schiebt die Karosserie in den Straßenrand oder wirft sie in den Straßengraben. Läuft nichts mehr. Oder hat ein Freund und sagt, Daniel, hier, ich gebe dir was zu trinken, etwas Iso-Star, dann hast du wieder Power, jetzt kannst du weiterschieben. Also er braucht eine neue Stimulation, dann kann er weiterschieben, aber es nutzt sich wieder ab. Bald geht ihm wieder die Puste aus. Und jetzt komme ich und sage, Daniel, ich meine es ganz gut mit dir, ich habe ein Dopingmittel, ja? Spritze, jetzt wird er gedopt. Es kann nur noch einmal einen Kilometer weiter schieben. Und das sind die Folgen, die wir als Folgen bei Egosex sehen. Nämlich entweder es läuft gar nicht mehr. Früher sagte man Frigidität oder Impotenz. Heute sagt man SLH, das heißt sexuelle Lusthemmung. Es klingt besser, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich leide an SLH. Oder es heißt hier Perversionen. Das heißt, ich brauche immer neuere Stimulationen, um weiterschieben zu können. Egosex, weil er sich abnutzt, braucht immer neue Stimulationen, damit er weiter funktionieren kann. Und das Ende dieser Sackgasse ist oftmals die sexuelle Perversion. Und das werden wir uns, weil wir ja seelsorglich arbeiten wollen, nach der kurzen Pause uns weiter anschauen. Ego-Sex nutzt sich ab. Wie bei unserem Beispiel mit dem karosserieschiebenden Daniel. Es geht die Puste aus. Man braucht neue Stimulationen oder aber man schiebt den ganzen Karren zur Straßenseite. Lass uns hier noch mal kurz zurückkommen zu unserem Peter und zu unserer Renate. Ich finde es ein wunderschönes Beispiel, weil wie schon gesagt war Peter sehr aufgeschlossen. Wenn man so sagt, eine ehrliche Haut. Und er konnte erkennen, dass er Ego-Sex in die Ehe hineingenommen hat. Die Reaktion der Frau war eine Reaktion auf Ego-Sex und dann Jalousierunde, Rollladenrunde. Deshalb litt sie an SLH, an sexueller Lusthemmung. Das ist oft so. Peter hat dann noch zugegeben, als die Schwierigkeiten begonnen haben, hätte er sich gedacht, na ja, meine Frau ist halt im frommen Elternhaus aufgewachsen. Wahrscheinlich etwas brüde. Oh, die arme Frau ist frigide. Natürlich, oberflächlich gesehen, hätte man denken können, na ja, etwas brüde und deshalb wird sie immer gefühlskälter. Und das war nicht die Ursache. Denn die Ursache war, dass die liebe Renate ganz gesund reagiert hat auf den Ego-Sex. Wir haben ja schon gesehen, dass das eine Verletzung der Seele ist. Wie schützt sich dann die Seele, wenn sie zum Beispiel immer weiter Verletzungen ertragen muss? Ganz einfach, ist auch logisch. Da haben wir eben eine sehr verbreitete Folge. Das Bewusstsein bricht den Kontakt zur inneren Persönlichkeit ab. Das Bewusstsein bricht den Kontakt zur Seele ab. Wer immer Ego-Sex über sich ergehen lässt oder praktiziert, und die Seele schmerzt es ja, es fehlt ja was, da kommt es oft dazu, dass das Bewusstsein Kontakt der Seele abgebrochen hat. Und wenn wir dann einen Menschen hinführen wollen zum Holoklerus, dann fragen wir uns ja, warum ist da kein Kontakt und warum ist das jetzt so schwierig? Und dann sollte man das auch im Hinterkopf behalten, gibt es einen Grund, warum das so ist? Und dann kann es sein, dass wir auf eine Gegebenheit kommen, dass hier Ego-Sex erduldet wird. Wer schon mit einer Prostituierten, die gläubig geworden ist, gesprochen hat, die ganz ehrlich berichtet hat, da haben wir dieses Phänomen eigentlich fast ohne Ausnahme. Der Kontakt zur Seele wird abgebrochen, alles Geschehen wird fast sogar erlebt, wie man nebendran steht. Ja, und ist gar nicht mehr dabei, schon wird man es gar nicht aushalten. Also es ist eine bestimmte Form von SLH, nämlich die Reaktion auf Ego-Sex. Jetzt geht die Jalousierunde, es geht der Rollladenrunde. Die Seele muss sich schützen, deshalb will sie gar nicht mehr dabei sein, deshalb ist es nur eine körperliche Tätigkeit. Letztlich ist es bei Mann ja auch nicht anders. Denn hier wird dann oftmals die Lust des Sexes, des Ego-Sexes auch gebraucht, um anderen Schmerz nicht fühlen zu müssen. Aber jetzt, er nutzt sich ab. Bei Männern wie Frauen.
Sie haben einen Mitschnitt gehört von Walter Nitsche. Er ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. In dem Mitschnitt ging es um den Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge, heute mit dem Thema Geheimnisse körperlicher Intimität. Herr Nitsche, Sie haben da unterschieden zwischen verschiedenen Formen von Sexualität Und wenn auch Sie, liebe Hörerinnen, dazu Fragen haben, dann haben Sie jetzt noch die Gelegenheit, Ihre Fragen hier an Herrn Nitsche zu bringen, die Sendung mit Ihren Fragen zu bereichern zu diesem, ja, großen, sicherlich auch nicht einfachen, heiklen Thema. Sie erreichen uns unter der 089517008008. Sie haben unterschieden, Herr Nitsche, zwischen Ego-Sex, also ein rein triebgesteuerter, eine rein triebgesteuerte Sexualität, die eben nur ich-bezogen ist, wo es allein darum geht, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und Sie haben auf Irrtümer hingewiesen, zum Beispiel eben auch den Irrtum, dass man sagt, naja, also Sexualität in der Ehe, wenn das so ist, dann ist ja schon alles okay. Sie haben aber eben auch dann das Beispiel gebracht, wo es genauso gelaufen ist, dass nämlich jemand dann einfach das, was er vorher praktiziert hat, Ego-Sex mit in die Ehe hineinbringt. Ja, und dann kommt es aber nicht zu der Liebessexualität, die Sie dann davon unterschieden haben, die eben eine Zielorientierung hat, wo es dann darum geht, dem anderen zu sagen, du bist geliebt, den anderen zu erforschen, seine Wahnbedürfnisse zu entdecken, den anderen beschenken zu wollen und ihm in der körperlichen Liebe eben den Ausdruck zu vermitteln, du bist gemeint. Und das ist dann die Grundlage oder die Voraussetzung genau für diese Liebessexualität ist der Ausdruck tiefer seelischer Intimität, das Vertrautsein, dass man sich öffnen kann. Und da braucht es, wie Sie gesagt haben, mehr als nur die Ehe. Liebessexualität will gelernt sein. Tja, dann haben Sie auch das Hohelied der Liebe zitiert und gesagt, dass es etwas ganz Schönes ist, was Gott da geschaffen hat und dass Gott eben auch möchte, dass wir den anderen erforschen, dass wir überhaupt erstmal einen Mantel oder vor allem auch der Mann, der Frau, den Mantel der Geborgenheit in sie kleidet, die Voraussetzungen schafft, dass sie sich öffnen kann, dass beide das genießen können. Natürlich, wenn Sie sagen, das will gelernt sein, dann stellt sich einfach die Frage, wie will es denn gelernt sein? Das ist jetzt vielleicht dann nicht mehr so einfach, da kommt dann die facettenreiche Wirklichkeit mit hinein. Oder dass Sie sagen, man erkennt Liebessexualität auch daran, dass die Qualität der Begegnung zunimmt. Aber jetzt gibt es ja wahrscheinlich im menschlichen Bereich oder menschlichen Wachstumsprozessen eben nicht so eine lineares Wachstum. Es geht immer aufwärts. Es gibt es ja auch im Eheleben Phasen, die unterschiedlich geprägt sind, wo auch ganz viele andere Umstände und äußere Dinge dazukommen. Ja, dass einer sich nicht öffnen kann, dass man diese Liebessexualität vielleicht gar nicht so leben kann. Was ist dann? Also so einfach ist es dann vielleicht doch nicht.
Ja, liebe Frau Engert, ich denke, die Feinheit liegt da, was Sie eben gesagt haben, Liebessexualität braucht seelische Intimität. Wenn ich also jetzt nur sage, Ego-Sex ist, weil es nur um meine Triebbefriedigung geht, und dann könnte man meinen, Liebessexualität ist, ja, mir geht es auch um die Befriedigung des anderen. Aber darum geht's nicht. Ich meine, ich war mit meiner Frau 3 Jahre in Österreich und wir haben 20 Jahre lang in der Schweiz gewohnt und waren vor allen Dingen in der christlichen Eheberatung tätig. Und da war immer dieses Problem, ja, nee, ich möchte schon den anderen auch glücklich machen. Aber es war stets auf dieser rein körperlichen Ebene. Und das ist etwas verführerisch, dass ja beide Ego-Sex praktizieren können. Jeder will körperliche Bedürfnisse des anderen befriedigen. Und jetzt meint man, das sei Liebessexualität. Nein, es geht um das Beispiel nochmal mit dem Ferrari zu nehmen, dessen Karosserie durch die Straßen geschoben wird. Es geht um die Grundlage. Es geht, dass jedes Auto einen Unterbau braucht mit Rädern und Motor und so weiter. Und das ist eben die seelische Intimität. Und das ist etwas, was in unserer Zeit, wie Sie bei Ihren Eingangsworten sehr, sehr gut dargestellt haben, in unserer Zeit, wo man berieselt wird, eigentlich stets nur mit Ego-Sex. Und das soll die große Liebe sein. Das ist keine Liebessexualität. Ja, bei diesen jahrzehntelangen Eheberatungen, da saßen wirklich Ehepaare vor uns. Die haben geweint, weil sie da nicht hinkamen. Und es war immer vor allen Dingen das Problem der seelischen Intimität. Also lieben will gelernt sein, würde für mich zuerst mal heißen, wir lernen mal in eine seelische Vertrautheit hineinzukommen und diese Blockaden zu lösen. Und dann löst sich meistens auch diese körperliche Seite, wenn wir nämlich in seelischer Intimität, im seelischen Vertrautsein leben, sich öffnen kann, ohne sich schämen zu müssen, ohne Angst haben zu müssen, ja, dann ist es fast ein harmonischer Fluss hin zur Liebessexualität. Und wenn Sie jetzt ansprechen, natürlich in der Ehe gibt es auf und ab in der Beziehung, aber wenn mal, wir nennen das offene Seele leben, wenn mal seelische Vertrautheit gelebt wird, dann wird die jetzt nicht so erschüttert durch Auf und Ab in Ehephasen, denn sie wird eigentlich immer tiefer. Die seelische Vertrautheit wird immer tiefer und das ist die große Chance überhaupt für Liebessexualität. Und deshalb, wenn ja, im Vortrag oder in diesem Ausschnitt war das jetzt natürlich auch wieder nur vom Verhalten her, lieben will gelernt sein, mit Komplimente und so weiter. Aber das sind jetzt die Taten. Es geht an sich viel mehr um die Grundlage, dass die zuerst gelernt sein muss. Nämlich hin zur seelischen Intimität, zur seelischen Vertrautheit.
Also diese Grundlage als Voraussetzung überhaupt, dass Liebessexualität stattfinden kann oder ja, dass man sich öffnen kann, dass man eben diese Grundlage hat, den anderen Partner mit ihm einfach verbunden ist auf einer seelischen Ebene und diese Verbundenheit nimmt zu. Und Sie sagen, es kommen ganz viele Paare oder sind auch ganz viele Paare in Ihre Beratung gekommen, die sicher das Beste gewollt haben, das Beste gemeint haben, die sicherlich auch dachten, ja, wir sind doch verheiratet, wir haben doch mit Sexualität vielleicht auch gewartet bis zur Ehe. Wie kann das denn sein? Wir bemühen uns, wir leben ein christliches Leben und dennoch kommen wir nicht zu einer erfüllten Sexualität. Und das ist ja, denke ich, meine große Tragik. Und Sie sagen ja auch, dass es da auch eben diese vielen Irrtümer gibt, eben wie den zu sagen, Sex gehört in die Ehe und dann ist alles in Ordnung. Und da widersprechen Sie ja vehement und sagen, nein, Sex gehört ins Tierreich, wenn ich das jetzt so plump oder diesen Begriff auch so benutze oder Sie ihn so benutzt haben, dass da eben viel mehr dazugehört. Aber offensichtlich ist das ja doch so schwierig, dass der Mensch einerseits anlagebedingt schon auch noch etwas hat von dieser triebgesteuerten Sexualität, also dass einfach auch Hormone jeden Monat ein gewisses Auf oder Ab, eine gewisse Lust oder Unlust mit sich bringen. Das ist ja auch eine Tatsache, unter der man vielleicht mitunter auch leiden kann. Selbst wenn es andererseits heißt, dass das eigentlich das Gehirn, also mein größtes Sexualorgan ist, aber das ist nicht immer leicht zu machen. Das heißt also, viele Menschen leiden unter diesem Ego-Sex, ohne dass da seelische Beteiligung ist und das macht seelische Verletzung und Sie sagen dann, das nutzt sich eben auch ab, dieser Ego-Sex und führt dann zu diesen, ja, Frigidität bei Frauen, zu einer sexuellen Lusthemmung oder umgekehrt auch zu Perversionen, weil es immer neue Stimulationen erfordert. Andererseits, gerade im katholischen Bereich, frage ich mich, ob da Sexualität nicht manchmal auch stark überfrachtet ist. Wenn man jetzt sich einen großen theoretischen Überbau erarbeitet vielleicht, und das geht ja auch erstmal über die Vernunft, kann man nicht da manchmal auch gehemmt sein oder denken, oh, jede Geschlechtsbegegnung, die muss jetzt auch ein Abbild Gottes sein, die muss so und so sein, sonst gleite ich da irgendwie ab oder sonst kann das nicht gut sein. Also kann das manchmal auch die normale Lust dann hemmen?
Ja, und zwar wiederum, nehmen wir nochmal diese, ja, ich weiß, jeder Vergleich hinkt, aber nehmen wir nochmal den Vergleich mit der Ferrari-Karosserie, durch die die Straßen geschoben werden. Angenommen, der Ferrari hätte tatsächlich jetzt etwas Unterbau, Motor und Räder, aber jetzt wird man sich trotzdem nur vor allen Dingen um die Karosserie kümmern, so wie Sie es jetzt genannt haben. Ja, das wäre wieder eine Zielverschiebung. Ich möchte so sagen, wenn man sich darum kümmert, dass das Auto Benzin hat, dass das Motor Öl hat und dass der Reifendruck stimmt, dann fährt das. Da muss man sich nicht so sehr darum kümmern, eben wie Sie sagten, jede geschlechtliche Begegnung, hat die das oder jenes. Es geht um was Grundsätzliches. Also ich bin ja nicht umsonst nach so vielen Jahren Eheberatung jetzt Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge. Und da ist das Hauptthema immer, Blockaden in der eigenen Seele zu überwinden, damit ich selbst ganz werde, damit ich überfließen kann. Und wenn jetzt beide, Mann und Frau, ihre seelischen Blockaden überwinden, also angefangen von unverarbeiteten Verletzungen, über Urwunden, über Lebenslügen, dass das Lebensklima prägt, war ja zum Teil schon auch Thema unserer früheren Sendungen. Und dann wird der Weg frei. Da muss ich mir gar keine so große Gedanken machen. Nicht mal, jetzt geht's um eine geschlechtliche Begegnung oder nicht. Es fließt. Es ist harmonisch. Es ist wie im Fluss. Und das Einzige, worum ich mich sorgen muss, also Sorgen im positiven Sinn, wo ich mich drum kümmern muss, ist wirklich zuerst die eigene Beziehung zu meiner eigenen Seele, Blockaden überwinden. Und wenn das der Partner dann auch macht, und dann kommt es wirklich zum harmonischen Fluss. Und da kann ich nur staunen über die Genialität Gottes, dass letztlich das meistens die Lösung der Probleme ist. Deshalb zum Beispiel Ehe muss man nie therapieren, denn Ehe ist eine super Erfindung Gottes. Aber immer die Einzelnen, die daran beteiligt sind, wo und wie sind die blockiert? Wenn man da die Blockaden löst und dann möchte ich sagen, wie es funktioniert. Es läuft harmonisch ab bis in die Geschlechtlichkeit hinein. Dass man aber Geschlechtlichkeit, Sie haben gesagt, das ist natürlich hormonabhängig dann auch, aber es beherrscht einem nicht. Es ist hormonabhängig, aber trotzdem diese seelische Intimität als Grundlage, die füttert das. Und deshalb ja, wird das an sich ganzheitlich harmonisch dann.
Jetzt haben wir eine Hörerin, die sich gemeldet hat. Ich freue mich, Frau Preuten Borbeck bei Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe mich gerade dazu geschalten und wollte einfach auch Herrn Nitz sagen, es ist wirklich so, wie er sagt, es ist die Beziehung zwischen Mann und Frau, es ist etwas Einzigartiges. Und wenn man so füreinander auch eine gewisse Achtung hat. Nun bin ich in der Generation, da hat man nie so viel drüber gesprochen. Aber was mir sehr auffällt, ist, dass auch unsere Gesellschaft, die ganze Gesellschaft sehr dazu beiträgt, dass eine Frau anders dargestellt wird. Egal, ob das in der Mode ist oder wie auch immer. Sie ist immer halbnackt, selbst wenn sie heute auf der Straße geht, wie sie gekleidet sind. Also das fällt mir selbst auf. Und was ist es nicht schöner, als wenn eine Frau hübsch gekleidet ist? Aber man muss nicht immer halbnackt herumlaufen. Ich denke, das geht bis in die Ehe hinein. Ich weiß nicht, wie Herr Nitsch darüber denkt.
Ja, Herr Nitsch. Ich verstehe Ihre Frage wahrscheinlich nicht ganz. Es geht bis in die Ehe hinein?
Ja, ja.
Meinen Sie jetzt das Nacktsein?
Ja,
das hübsch gekleidet sein?
Wie die Dame heute auch dargestellt wird, sag ich mal. In den Katalogen, egal wo,
oder
auf der Straße.
Ja, ja, da haben Sie natürlich völlig recht, Frau.
Sehen Sie, das meine ich jetzt.
Ja. Genau. Natürlich, wenn Frauen so dargestellt werden, dann wird man fast wie manipuliert, eben vor allen Dingen das Körperliche an erster Stelle zu stehen. Und deshalb haben wir heute ja auch das Phänomen, es gehört zu unserem Menschsein, zum Beispiel, dass jeder von uns sterben muss. Bisher hat das hundertprozentig gestimmt. Ja? Nur Jesus ist auferstanden. Und deshalb gehört es auch zu unserem Menschsein, dass wir älter werden, dass unser Körper zerfällt. Und halt Runzeln kommen und was weiß ich was noch. Und da kriegt diese Diktatorkörperlichkeit natürlich eine große Erschütterung. Und deshalb haben wir ja immer mehr das Phänomen, dass dann der Partner verlassen wird und eingetauscht wird gegen eine Jüngere, die halt wieder attraktiver ist. Ja? Ein Unsinn. Hat mit Liebe ja überhaupt nichts zu tun, aber das ist zum Beispiel auch die Folge, da gebe ich Ihnen völlig recht, von diesem Körperbetonten, wie die Frau dargestellt wird. Und das geht natürlich dann bis in die Ehe hinein, wenn nur die äußere Attraktivität bei Frau wie auch bei Mann, wenn nur die betont wird, dann kriegt man natürlich Schwierigkeiten. Und unser Konzept von der ganzheitlichen Seelsorge ist eben was ganz anderes. Die Begeisterung für die Persönlichkeit, diese zu erforschen, Blockaden beim Zugang zur Seele überwinden. Und dann fließt schon Leidenschaft, nicht, dass man sich dann nicht am Körper erfreut, nein, aber trotzdem, er bekommt jetzt die richtige Stellung. Er steht nicht mehr an erster Stelle, sondern ist eben sekundär. Wichtig, aber sekundär und nicht als Diktator, denn dann sind wir die Versklavten. Also da gebe ich Ihnen völlig recht.
Ich empfinde es jetzt für mich, dass es diese Grundlage ist, diese gegenseitige Achtung voreinander.
Auf jeden Fall, ja? Das gehört zu Liebe.
Man könnte da so viele Zeit dafür mitverbringen und viele ahnen nicht, was ihnen dabei entgeht, ja, wenn sie sich in die andere Bahnen begeben, genau, und alles immer mitmachen müssen.
Ja,
wenn man heute eine Frau nicht in der Lage ist zu unterscheiden, wer bin ich, muss ich das mitmachen oder so. Mhm. Also ich bin einfach dankbar, so wie es ist. Und ich darf auch ein paar Hosen anziehen, wenn es mal kalt ist.
Ja, natürlich.
Im Garten. Genau. Aber es ist sehr gut, was Sie machen.
Ja, danke schön, Frau.
Ich vielen Dank und Ihnen auch alles Gute. Danke
Ihnen, Frau Borbeck. Danke.
Ja, eine wichtige Sache natürlich, sozusagen die Verhältnisse heute, wie sie denn sind und was eigentlich auch dem Menschen zugemutet wird, wenn alles nur auf einer äußerlichen, körperlichen Ebene sich gesellschaftlich abspielt und man ja von diesen Einflüssen, vor allem natürlich junge Menschen, auch gar nicht frei sind. Deshalb danke für diese Anregung, diesen Hinweis, und weiter geht es mit einer nächsten Hörerin. Ich begrüße Frau Rickmann-Thomel aus Westfalen. Guten Morgen.
Guten Morgen und vielen Dank für das bisher Gehörte. Ich darf mich direkt anschließen an die Aussage der Hörerin, die vor mir gesprochen hat. Es war nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, und man mag sich fragen, was hat das jetzt hier zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun, denn die seelisch tiefe Ursache dieser schrecklichen Wüterei war, dass man die christlichen Wurzeln im christlichen Abendland kappen wollte. Das ist nicht zur Genüge gelungen derer, die es vorantreiben wollten. Und da hat Lenin, der 1924 gestorben ist, er hat gesagt, für dieses Ziel treibt die Jugend in den Konsum und in den Sex und ihr habt sie in der Hand. Und dafür brauchen wir 3 Generationen. Das ist grauenvoll.
Ja.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam das Wirtschaftswunder. Gewiss, wir Deutschen sind sehr, sehr fleißig gewesen. Wir haben gelitten. Das Wirtschaftswunder hat der Jugend jener Jahrgänge die Welt geöffnet. Das hatte sehr viel Schönes an sich, Schüleraustausch etc. etc. Und dann kam 1964 der erste sogenannte 6-Film von Oswald Kolle. Es waren 3, die kurz aufeinander folgten. 10 Jahre später wurden die belächelt als eine ganz sanfte Angelegenheit. Mhm. Es war widerlich. Ich habe keinen angesehen, aber eine meiner Kolleginnen, als wir damals in der ersten Ausbildung Krankenschwester lernten, die hat gesagt, nachdem sie den ersten Film gesehen hatte, und wir hatten im Beruf so viel Nacktheit in den Händen, auch Nacktheit auf den Männerstationen. Sie hat gesagt, wenn das die Ehe sein soll, dann kann ich nicht heiraten. Die war erfüllt von Ekel.
Ja, das war Ecosex, was sie gesehen hat.
Ja, an dieser Stelle Dankeschön vielleicht auch für diesen Abriss, für den historischen Abriss, den Sie uns da bringen, ohne dass wir jetzt ja da vielleicht das war, also nicht verteufeln wollen. Aber vielleicht Sie dazu, Herr Nitsche.
Ja, also was die Frau Rehmann-Thome hier sagt, das ist eigentlich ein Beleg dafür, wie ihre Kollegin reagiert hat auf diesen Film. Da wurde Ego-Sex dargestellt, nichts anderes. Und diese Kollegin hat ein sehr, sehr gutes Empfinden gehabt, ein gesundes Empfinden. Und sagte ja, wenn das Ehe ist, das ekelt mich ja. Und das ist nicht nur in der von Frau Rehmann-Thome erwähnten Generation, das ist auch heute noch so, sogar bei Teenagern. Dass die, wenn sie mit dem einfach brutal konfrontiert werden, die von Gott geschaffene Psyche, die von Gott geschaffene Seele, hat da zuerst, Entschuldigung den Ausdruck, aber man hat da zuerst eine Kotzreaktion. Außer man gewöhnt sich dann, außer es heißt immer, so muss es sein. Und dann akzeptiert man das und dann wird natürlich das Empfinden dann umgedreht. Aber ich muss da der Frau Remann-Thome voll recht geben auch, ja. Dankeschön.
Ja, danke für Ihren Beitrag, für Ihren Hinweis und auf Wiederhören. Jetzt wird es ein bisschen knapp, deshalb muss ich vielleicht um ein bisschen Kürze bitten. Ich darf noch zwei Hörer hier auf Sendung nehmen, wenn es entsprechend die Zeit zulässt und Sie sich kurz fassen. Die nächste Hörerin hat sich gemeldet. Ich darf Sie hier begrüßen.
Ich bin in eine Familie hineingeboren, wo der Zweite Weltkrieg war und die Hitlerzeit. Und es war sehr viel Perverses. Und auch als Kind habe ich das schon erfahren dürfen. Und von Jesus hat man mir nicht viel erzählt. Und ich bin immer wieder ausgegrenzt worden. Das heißt, ich habe keine Liebe bekommen, keine Muttermilch. Und das war Abwehr. Und das trägt natürlich tief. Und danach waren auch Lügen in mir von der anderen Seite, der sich ja ständig bemüht, uns rumzureißen und zu belatschern. Und das habe ich eine ganze Zeit lang verfolgt. Ich war auch noch evangelisch und muss sagen, dumm manchmal. Und das hat mich Jesus dann rausgeholt und hat mich anders belehrt. Und ohne Jesus geht gar nichts.
Ja,
das ja, danke für Ihren Beitrag.
Auch die Grundlage von der ganzheitlichen Seelsorge. Ohne Gott geht da gar nichts. Und was ich Ihnen empfehlen würde, das sind ja sehr viele Wunden da, die gehören zuerst in die Wunde Jesu gelegt. Aber Ihnen könnte ich wirklich nur diesen Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge empfehlen, zu Ihrem inneren Friedeüberfluss. 80% machen das sowieso nur für sich, also nicht, weil sie Seelsorge werden wollen, sondern nur für sich selbst. Das wäre meine Empfehlung.
Ja, alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Auf Wiederhören. Eine letzte Hörerin darf ich noch begrüßen und das ist die Frau Frank aus Fellbach bei Stuttgart. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen und ich habe heute Ihren Vortrag gehört und habe das selbst erlebt mit diesen Blockaden. Ich bin in der Zwischenzeit Witwe und habe einige Lebensgefährten leider dadurch Probleme gehabt. Ich bin jetzt so unsicher, ich bin befreundet, aber ich traue mich einfach nicht mehr an die Sexualität dran. Wir sind sehr nett miteinander befreundet und es tut mir auch weh, vielleicht ihm irgendwie immer. Aber es ist auch das Gebot, ja, das steckt auch im Hintergrund. Du darfst nicht Ehe brechen. Ich mache keinen Ehebruch, aber ich bin mit ihm ja nicht verheiratet. Und ich habe da jetzt richtige Probleme, auf ihn zuzugehen. Natürlich ist das für einen Mann anders zu ertragen als eine Frau. Eine Frau kann sich eher irgendwie platonisch verhalten. Und jetzt bin ich also so in dieser Petrouille, zwecks den Blockaden, weil ich habe das selber auch erlebt, dass ich dann also praktisch danach Schmerzen hatte und ich mir dann gesagt habe, ist das jetzt mein Gewissen, was mich fertig macht? Ich bin dann einfach nicht mehr mit klargekommen.
Das kann ich gut verstehen, ja. Auch hier natürlich diese Minute, die wir noch haben, da kann ich Ihnen keine ausführliche Antwort mehr geben. Ich würde aber nicht nur für Sie, sondern auch für Ihren Freund wirklich mal so ein Seminar auch empfehlen, wo das Ganze dann dargelegt wird. Ja, weil sie leiden nicht nur jetzt an einem Gewisse, das vom Ankläger missbraucht wird. Sie haben auch Lebenslügen in sich, das zu einem Lebensklima geführt hat, das die Blockade ist. Und es geht jetzt nicht um platonisch oder nicht platonisch liebe Männer, können das genauso gut leben, wenn sie nicht konditioniert sind. Und wie man auch aus einer Konditionierung herauskommt, das lernt man alles bei dieser ganzheitlichen Seelsorge. Auch Ihnen würde ich das von Herzen empfehlen.
Ja, danke schön. Auch Ihnen alles Gute, Frau Frank, und auf Wiederhören. Ja, mehr können wir jetzt hier nicht mit hineinnehmen. Wir kommen zum Ende. Aber ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Nitsche, dass Sie hier zu Gast waren, dass Sie uns teilhaben lassen an einem Ausschnitt aus Ihrem Basiskurs heute zum Thema Geheimnisse körperlicher Intimität. Ein großes, ein weites Thema, aber auch ein Thema, denke ich, wo, ja, das einfach, dass Sie auch sehr positiv dargestellt haben, Sexualität eben vor allem auch als Geschenk und sich da bereichern zu lassen, sich auf einen Weg zu machen. Und dass das auch immer möglich ist.
Ja, gerne.
Wie gesagt, bitteschön und auf Wiederhören. Ihnen alles Gute, vor allem auch für Ihre weitere Arbeit. Und da kann ich auch noch gleich anschließen, wer Interesse hat, der kann an einem Kompaktwoche teilnehmen und diesen Basiskurs für sich selber machen oder auch einen Fernkurs absolvieren mit DVDs. Und weitere Informationen, Kontaktadresse finden Sie zum Beispiel auch auf unserer Homepage im Tagesprogramm unter www.horeb.org. Lassen Sie sich weiter durch das Programm begleiten. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.